Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive, mein Name ist Micho und heute hört ihr mich komplett alleine. Ja, ihr merkt es daran schon, dass die Folge so ein bisschen spät herausgekommen ist. Wir haben absolute Terminprobleme gehabt. Wir haben heute noch nicht mal einen Gast, obwohl wir es versucht haben, das ist auch einer der Gründe. Und wie das manchmal so ist, dann plant man alles auch terminlich und dann kommt einem das Leben dazwischen. Und so müsst ihr heute mit mir alleine vorlieb nehmen. Das hat natürlich auch zur Folge, ihr seht schon an der Folgenlänge, dass die Folge, eben nicht so lang wird wie gewohnt. Und dass ihr nur auf meine Meinung alleine oder mit meiner Meinung alleine auskommen müsst. Ein Roundup haben wir dementsprechend nicht, sondern ich habe uns eine News mitgebracht. Ich werde über die Niederlage gegen die Houston Texans sprechen, da vor allem natürlich den Blick auf Tua werfen. Ich frage mich, was wir mit der angefangenen oder noch nicht beendeten Saison jetzt machen sollen. Und zu guter Letzt werde ich auch versuchen, ohne Expertise so einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen die 49ers zu wagen. Wann wir uns nächste Woche wieder hören, kann ich dementsprechend natürlich auch noch nicht sagen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, dass über die Feiertage, gerade bei so einem zersplitterten Spielplan, das auch ein bisschen schwierig ist, für uns einen Termin zu finden. Viele von uns haben Verpflichtungen auch familiärer Art. Und dementsprechend, sage ich an dieser Stelle schon mal vorab, weil wahrscheinlich nicht alle bis zum Ende zuhören werden, oder für diejenigen, die nicht bis zum Ende zuhören werden, ein frohes Fest. Ja, und welche News habe ich mitgebracht? Naja, zuallererst einmal, die Miami Dolphins haben tatsächlich Odell Beckham Jr. released. Und das haben sie schon letzte Woche getan, aber irgendwie ist die News im letzten Drive nicht untergekommen. So, dann werfen wir mal einen kurzen Blick zurück auf das, was eigentlich mit Odell Beckham geplant war. Also eigentlich sollte er so ein Wide Receiver Powerhouse bilden mit Jalen Waddle und Tyreek Hill zusammen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, der wollte tatsächlich nie wirklich Teil der Miami Dolphins sein. Aber wir haben ihn halt, ja, ich sag mal, hart mit Geld verfolgt, hart mit Geld gelockt. Das hat letztendlich dann dementsprechend auch funktioniert. Und so hat er bei uns unterschrieben. Und wir haben das getan, obwohl wir wussten, dass er noch eine Knie-OP braucht. Die hat er auch dementsprechend bekommen. Und hat dann bis Oktober noch nicht mal trainieren können. So. Als er dann wieder zurückkam, beziehungsweise als er dann endlich spielen durfte, war Tua tatsächlich immer noch auf der Injured Reserved. Und dann hat es halt nicht gepasst. Jonnu Smith hat die Rolle, die als Wide Receiver, die eigentlich ihm angedacht war, dementsprechend übernommen. Einen anderen Share der Targets hat Devon Achane dann später bekommen und OBJ, da blieb eigentlich letztendlich nicht viel übrig. Letztendlich hat OBJ 9 Spiele für uns gemacht. Dabei hat er bei 18 Targets 9 Catches für 55 Yards gemacht. Das ist natürlich eine absolute Enttäuschung. Er hatte einen Einjahresvertrag unterschrieben, der insgesamt 8 Millionen wert war. 3 Millionen davon waren Base Salary. Und halt eben von dieser Base Salary sind jetzt noch 500.000 übrig, die jemand anders übernehmen müsste, der ihn nimmt. Laut Sporttrack hat er einen Signing-Bonus von 1,8 Millionen knapp bekommen und der Rest werden wahrscheinlich Incentives gewesen sein. Odell Beckham, ich finde es jetzt gar nicht verkehrt, als Receiver Nummer 3 sollte also eigentlich das letzte Stück sein, um Miami zum Contender zu machen. Und eine wirklich veritable Option neben Tyreek Hill und neben Jalen Waddle zu bilden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Sei es durch Verletzungen, sei es auch, dass Odell Beckham mittlerweile wohl mehr von seinem Namen lebt als von seinem Können. Das muss man leider Gottes so gestehen. Ja, das heißt, das Thema OBJ ist vorbei. Genauso wie das Thema Titelfenster in meinen Augen vorbei ist. Durch die Niederlage der Texans sind die letzten Play-Hoffnungen tatsächlich vorbei. Jetzt haben gestern bereits haben gestern bereits die Rams gegen die, die Chargers gegen die Broncos gespielt. Und das Spiel war ganz, war wichtig und unwichtig zugleich für uns. Was muss denn passieren, damit Miami doch noch die Playoffs schafft? Was ich gelinde gesagt, wir haben, ich gehe davon aus, dass die anderen das auch so sehen, für unrealistisch halte. Wir haben das auch schon vorher für unrealistisch gehalten. Aber die Chancen waren da. Und die Chancen sind immer noch da, obwohl sie so minimal sind. Ich habe jetzt nicht nach der Prozentzahl geguckt, aber sie werden sich tief im einstelligen Bereich bewegen. Denn was muss passieren? Die Colts müssen mindestens ein Spiel verlieren. Die Chargers oder die Broncos müssen auf jeden Fall die letzten beiden Spiele verlieren. Jetzt, da die Chargers gewonnen haben, dabei hieß es vorher, die Chargers müssen 2 von 3 verlieren oder die Broncos 3 von 3. Jetzt müssen die Broncos noch 2 von 2 oder die Chargers 2 von 2 verlieren. Und was das Allerwichtigste ist, und darauf sollten wir zuallererst gucken, Miami muss alle 3 Spiele gewinnen. Dann könnten wir noch in die Playoffs einziehen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich und ich habe es nur der Proform halber erwähnt. So, und ich würde sagen, dann können wir jetzt auch mal über unsere Niederlage gegen die Houston Texans sprechen. Und fangen wir erstmal mit der positiven Nachricht an. Unser Receiver Grant DuBose kann tatsächlich alle seine Gliedmaßen bewegen. Ich weiß nicht, wer die Szenen gesehen hat. Das Spiel war teilweise fast 11 Minuten unterbrochen. Er lag bewegungslos auf dem Feld. Die Face Mask war von seinem Helm entfernt. Man hat ihn dann runtergetragen, hat ihm eine Halskrause angesetzt, hat ihn quasi bewegungslos runtergemacht. Es war letztendlich ein übler Hit von Kalen Bullock. Aber es ist wohl nicht so schwer, wie es zuerst aussah. Also, Grant DuBose, alle Glieder kann er bewegen und das Ganze ist glimpflich. Ja, ist glimpflich, oh Gott, wie will ich den Satz jetzt beenden? Das Ganze ist glimpflich ausgegangen. Da war kurz mal mein Deutsch offline. Naja, kann schon mal passieren. So, die Niederlage. Dann würde ich mal sagen, Schlechtes gab es satt und genug, reden wir mal über das Gute. Und das Gute sind im Grunde genommen unsere Rookies. Wenn wir uns unsere Rookies angucken, Patrick Paul hat als unser Second-Round-Pick hat für Terron Armstead gestartet und er hat einen guten Job gemacht. Es war echt okay gegen einen Edge-Rush der Houston Texans, der echt nicht ohne ist. Dann Chop Robinson, der ja irgendwie von Spiel zu Spiel besser wird. Ich war am Anfang so nicht so begeistert, weil ich das Gefühl hatte, es fehlt so ein bisschen die Production, aber das wird von Spiel zu Spiel besser. 1,5 Sacks gegen die Texans. Er hat jetzt insgesamt 5 Sacks in seiner Rookie-Season. Ich glaube, das ist einer, neben dem können wir neben Jalen Phillips, hoffe ich zumindest, drauf bauen. Was für mich wiederum heißt, Bradley Chubb sollte nach der Saison nicht mehr verlängert werden. Und dann haben wir unseren 6-Runden-Pick, Malik Washington. Das war wahrscheinlich sein bestes Spiel als Wide Receiver. Er hat ja schon in den Special Teams recht gut immer gespielt. Aber 5 Receptions, 52 Yards, Top Receiver. Das ist so ein kleiner Silberstreif am Horizont, wenn man vergleicht, was es alles an schlechten Dingen gab. Und letztendlich, wenn man sich das Ganze anguckt, war das eine seltsame Niederlage. Die Defense der Miami Dolphins hat herausragend gespielt. Wir haben die Texans, die eigentlich eine wunderbare Offense haben, bei 181 Yards gehalten. Und wir haben auch das Yard-Battle gewonnen, indem wir 224 Yards gemacht haben. Es war das erwartet knappe Spiel und wir haben letztendlich ein One-Score-Game verloren. Und da kommen wir direkt zum entscheidenden Punkt. Und der entscheidende Punkt sind 4 Turnovers. Welche davon auf Tour gehen, da werden wir gleich gucken. Wir gucken uns jetzt erstmal die Performance unserer Playmaker an. Von Malik Washington habe ich ja schon gesprochen. 5 Receptions bei 6 Targets, 52 Yards. Kurz dahinter 9 Receptions, Entschuldigung, von Jonu Smith bei 58 Yards und 1 Touchdown bei 11 Targets. Darunter halt auch einige recht kritische, gerade bei 3rd und 4th Down. Tyreek Hill 7 Targets, 2 Receptions, 36 Yards. Jalen Waddle 2 Targets, 0 Receptions. Tja, und dann nehmen wir noch Devin Achane als Receiver dazu bei 7 Targets, 7 Receptions und 35 Yards. Wobei Devin Achane ja auch noch gleichzeitig 12 Carries für 41 Yards, also 3,42 Yards pro Run gehabt hat. Und da müssen wir dann auch sagen, okay, ohne O-Line ist es schwer zu laufen. Das ist alles rein individuell. Die Pässe, dieses Kurzpassspiel auch auf Devin Achane sollen so ein bisschen das Laufspiel auch ersetzen. Und wenn man dann halt unter 100 Yard bleibt, wird es halt insgesamt schwer. Aber das Thema O-Line zieht sich ja durch die ganze Saison. Und dass wir nicht laufen können. Aber spätestens dann muss der Plan B gelingen. Und er scheint nicht zu gelingen. Ganz ehrlich, zwar Tua den Ball jetzt wieder irgendwie versucht zu verteilen. Auch Durham Smythe, Raheem Mostert, River Craycraft und auch Greg Dubose hatten jeweils Targets. Und alle bis auf Jalen Watton hatten tatsächlich auch eine Reception. Aber insgesamt kommen die Pässe halt nicht wirklich an oder bringen einen nicht wirklich vorwärts. Ja, guckt man sich das Passchart von Tua an, sieht man halt, dass sehr, sehr viele Pässe, die zur Seite gehen, also Richtung Außenlinie, hinter die Line of Scrimmage gehen oder innerhalb, ja, ich sag jetzt mal, innerhalb der ersten 10 Yards sind. Wenn ich da nochmal genauer hingucke, dann sehe ich insgesamt, ja, 3 Pässe, die innerhalb der ersten 5 Yards sind. Ja, eigentlich nur 2 Pässe, die innerhalb der ersten 5 Yards sind, die Richtung Außenlinie gehen. Und 2 Pässe, die knapp über 5 Yards gehen, die Richtung Außen gehen. Und alles andere bedient im weitesten Sinne die Mitte. Und sobald wir über 10 Yards gehen, wird es hässlich. Da hat Tua tatsächlich 2 Completions, 4 Incompletions und 3 Interceptions. Oh, das ist schlecht. 196 Yards und das ist schlecht und das zeigt halt eben das Problem, weswegen wir auch keinen Plan B haben. Natürlich tut die O-Line das entsprechende dazu. Das heißt, Tua hat gar keine Zeit, dass sich Routen entwickeln können. Kann den Ball nur kurz und schnell werfen. Eine andere Alternative gibt es nicht. Es zeigt aber auch, dass Tua wirklich ein Problem damit hat, den Ball nach außen zu bringen. Das war ja letztes Jahr schon auffällig. Und die Mitte des Feldes ist halt relativ, ja, schwierig. Ich muss übrigens dazu sagen, sorry, dass ich das unterschlage, der Touchdown, den Tua geworfen hat, der war über 15 Yards. Also der war knapp 16, 17 Yards. Und der ging, ich würde sagen, wenn man positiv gestimmt ist, geht der auch richtig aus der Linie. Aber sobald es halt schnell werden soll, da wird es schwierig. Und natürlich macht es das nicht leichter, dass anscheinend Jalen Waddle außer Form ist. Vielleicht wäre jetzt der passende Zeitpunkt, ihn zu verlängern. Natürlich ist es nicht leicht, dass auch Tyreek Hill nicht in der Form des letzten Jahres ist. Und er hat ja diesen merkwürdigen Tweet abgesetzt. Eigentlich müsste man fast schon sagen, hoffentlich geht er. Und das führt alles dementsprechend zusammen. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt den Stab über Tua brechen, im Sinne von wegen, oh, Tua hat ein schlechtes Spiel gemacht. Hey, jeder Quarterback hat ein schlechtes Spiel dabei. Genauso wie jeder Quarterback ein Spitzenspiel dabei hat. Das ist gar nicht das entscheidende Problem. Das Problem ist, glaube ich, vielmehr diese Einseitigkeit. Wir werfen den Ball kurz hinter die Line of Scrimmage. Dann können wir den auch und imitieren damit das Laufspiel. Oder wir werfen ihn innerhalb der ersten 5-6 Yards, aber größtenteils über die Mitte. Und einen Plan B, den haben wir so gut wie gar nicht. Und die Frage ist halt immer, woran liegt das? Wir kennen das, die Henne- und das Ei-Problem. Wir wissen also nicht wirklich, wer daran die Schuld trägt. Und letztendlich gab es halt 4 Turnover. 3 Interceptions, 1 Fumble. Und so ein Fumble kann bei einem Sack passieren. Und sagen wir einfach mal, auch wenn der schon ein Neckbreaker so kurz vor der Halbzeit rein theoretisch war, aber sagen wir mal, den Fumble, den rechnen wir Tua nicht an. Weil so etwas kann immer passieren. Man muss halt sagen, der Fumble und auch die Interception haben letztendlich 10 Punkte gekostet, weil sie Houston in einem Spiel, wo unsere Defense absolut da war und die Houston Texans wirklich im Zaum gehalten hat, tatsächlich 10 Punkte auf dem Silbertablett serviert hat. 10 Punkte ist halt eine Menge. Und naja, was soll man sagen? Nehmen wir die erste Interception. Sie war Tua schuld. Naja, sagen wir so, machen wir so, letztendlich sind alle Interception Tuas Fehler gewesen. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf jede Analyse, jede Interception im Einzelnen analysieren und auseinandernehmen. Da ist immer auch ein gewisses Maß an Spekulation bei, weil man die Plays nicht kennt und so weiter. Aber für mich sah es jedes Mal so aus, als ob Tua tatsächlich schlicht und ergreifend einen Spieler gesehen hat, zu spät dran war und in einer Art Desperation-Mode den Ball dann einfach geschmissen hat. Das ist ja das, was ich Tua schon länger vorwerfe. Aber letztendlich kann man eins ganz klar sagen. Die Defense der Texans hat einen guten Job gemacht, Tua den simplen First Read wegzunehmen und damit die Zeit in Tuas Pocket zu verlängern. Und Tua wird, je länger er in der Pocket wird, hektischer, ungenauer. Er hat kein Gefühl für den Pass Rush. So, das ist oft das Problem. Und normalerweise müsste er in so einer Situation, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, wenn die Receiver nicht gut drauf sind, das Spiel auf seine Schultern nehmen und tatsächlich dementsprechend die Bälle raushauen. Das hat er versucht, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber dabei kam halt Mist raus. Und so letztendlich haben sie ihn mit verschiedenen Reads, oder haben ihn gezwungen, durch verschiedene Reads zu gehen. Und er übersieht dann einfach Spieler. Er ist nicht gut da drin, das Spiel post-Snap zu lesen, die gegnerische Defense. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Nochmal, jeder hat irgendwo mal einen Stinker. Aber das war echt enttäuschend und zeigt mir in meinen Augen, und jeder, der hier den Dolphins Zweifel hat, weiß das, ich bin nicht der Meinung, dass Tua unser Quarterback der Zukunft ist. Und tatsächlich muss man dann halt eben sehen, wie wir jetzt weitergehen. Wir sind an Tua erstmal gebunden, noch 1-2 Jahre. Vielleicht schaffen wir mit ihm sogar die Playoffs oder sogar mal einen Playoff-Sieg. Allerdings werden wir, glaube ich, auf Dauer nicht wirklich relevant sein mit Tua, eben weil da das Problem ist. Wir haben nicht das Geld, um eine Spitzen-O-Line zu bezahlen, die wäre aber nötig, zusätzlich zu Spitzen-Receivern und einem guten Running-Back, den man wahrscheinlich im Draft kriegen würde, um dementsprechend einen Run zu starten. Dafür ist Tua schlicht und ergreifend zu teuer. Und meiner Meinung nach sollte seine Zeit dann eher morgen als übermorgen zu Ende gehen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt in dieser Saison? Nein, es geht nicht darum, Quarterbacks zu testen. Wie gesagt, die Playoffs sind in meinen Augen vorbei. Odell Beckham Jr. ist entlassen. Aber jetzt müssen unsere Rookies auf den Platz. Jetzt müssen wir unsere Rookies testen. Wir müssen ihnen Spielzeit geben. Denn in meinen Augen ist in der nächsten Saison ein softer Rebuild fertig. So. Ich halte aber nichts davon zu sagen, oh, wir verlieren jetzt Spiele, damit wir einen besseren Pick haben oder sowas. Nee, wir sollten schon immer noch gucken, dass wir ordentlich spielen, dass unsere Rookies ordentlich ankommen. Und dann haben wir ein Bild davon. Ich meine, wir haben jetzt noch 3 Spiele. Und in den 3 Spielen können wir unsere Spieler wirklich ernsthaft evaluieren. Und das auf einem Level, wo wir auch tatsächlich Contender sind. Ja, das ist meine Meinung, was wir mit dem Rest der Saison machen sollten. Wahrscheinlich wird es anders aussehen, denn wenn man jetzt so in die Medien guckt und hört und mittlerweile auch die deutschen Medien, ist es wohl tatsächlich so, Entschuldigung, ich habe gerade mein Mikro zurechtdrücken müssen, ist es wohl so, dass Mike McDaniel tatsächlich auf dem Hotseat sitzt. Und ich liebe Mike McDaniel. Ich kann verstehen, dass man ihn jetzt auf den Hotseat setzt, aber ich bin dafür, dass er die nächste Saison zumindest noch kriegt oder bekommt, aber er muss einen Plan B entwickeln. Es geht nicht anders. Er muss einen Plan B entwickeln. Dafür wird er bezahlt. Und ich hoffe nicht, dass wir schon wieder uns von unserem DC trennen, weil die Defense macht einen hervorragenden Job. Gerade wenn man die Verletzungshistorie, die wir haben, bedenkt. Wie gesagt, und Mike McDaniel sollte dementsprechend noch Coach bleiben. Aber er braucht einen GM an die Seite, der ihm nicht jeden Wunsch erfüllt, sondern der guckt, was ist am besten für das Team, der sich Mike McDaniels Philosophie anhört, sich anhört, was Mike McDaniel will und dann das Beste für die Franchise tut und nicht das Beste für Mike McDaniel. Nächster Grund, warum in meinen Augen Mike McDaniel bleiben sollte, ist die Geschichte Tua. Dann halt eben zu sagen, von wegen ein neuer Head Coach bringt auch einen neuen Quarterback. Deswegen, das wird aber nicht möglich sein. Das wäre also Zeitverschwendung und ich würde Mike McDaniel wirklich, wirklich gerne die Zeit dementsprechend geben und hoffe nicht, dass er dementsprechend jetzt entlassen wird. So viel zu dem Spiel, zu meinen ersten Gedanken zu dem Spiel. Jetzt habt ihr mir schon recht lange zugehört. Dann gehen wir jetzt mal in die Preview gegen die San Francisco 49ers, die tatsächlich Injury-gebeutelt sind diese Saison. Und deswegen werden wir uns zuallererst mal dem Injury-Report zuwenden. So, bei uns auf dem Injury Report steht Taron Armstead, did not practice. wegen seinem Knie. Ich bin der Meinung, dass Terron Armstead nicht mehr für Miami spielen sollte. Patrick Paul ist der Spieler der Zukunft. Geben wir dem dementsprechend die Chance. Calais Campbell hat seinen Veteran Rest. Auch da können wir irgendwann drüber sprechen. Die Eskridge hat irgendwas am Knie. Unser Longsnapper Blake Ferguson hat eine Non-Football-Illness. Keine Ahnung, ob er spielen wird. Terry Kill hat wieder das Handgelenk. Jalen Waddle hat das Knie. John Poyer hat einen Veteran Rest Day. Kendall Lamb hat Rücken. Cameron Good vielleicht noch, hat Probleme mit den Knien, hat aber voll trainiert. Aber Tua hat es an der Hüfte. Und wenn wir uns zurückerinnern, im College war es eine Hüftverletzung, die ihn die letzten Wochen den MVP-Titel und so weiter gekostet hat. Und auch einen schlechten Start in Miami gesorgt hat. Und wir hatten immer schon darüber gesprochen, es ist die Hüfte. Noch ist es nichts, was uns wirklich Sorgen machen sollte. Aber man sollte es zumindest noch mal erwähnen. Jalen Waddle wird wahrscheinlich nicht spielen. Auch das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Dafür haben wir Isaiah McKenzie früher in dieser Woche gesigned. Waddle gilt als Day-to-Day. So, das ist so unser Injury Report von unserer Seite aus. Jetzt gehen wir mal den Injury Report der 49ers durch. Ich meine, wir wissen ja schon, dass einige Spieler dort ja sowieso langfristig ausfallen. Und viel kann ich dazu jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich auch nicht weiß, inwieweit es wirklich wichtig oder realistisch ist. Talanoa Hufanga auf jeden Fall hat was am Handgelenk, hat aber voll trainiert bei den 49ers. Wer noch auffällig ist, ist natürlich, und das ist der wichtigste Spieler, das ist der Elefant im Raum, das ist Nick Bosa, der am Mittwoch leicht trainiert hat und am Donnerstag gar nicht trainiert hat. Er hat was an der Hüfte und er ist natürlich der Spieler, der uns so richtig, richtig Sorgen machen kann. Weil Nick Bosa ist der Spieler, ja, ist einer von denen, der sich regelmäßig regelmäßig in der Diskussion ist um den Defensive Player of the Year. Er ist konstant, er sorgt für konstanten Druck. Wenn der fehlen würde, wäre das für uns ein gewaltiger Schritt nach vorne. Insgesamt gesehen treffen sich mit Miami und San Francisco, ich glaube, die beiden Teams, die enttäuschen in dieser Saison. Beide stehen 6-8. Beide haben Probleme mit dem Run-Game, beide haben zum Teil unter Verletzungen zu leiden und beide sind nicht in den Playoffs, wobei ich glaube, San Francisco ist sogar ganz offiziell schon eliminiert von den Playoffs. Haben Starspieler, die nicht vernünftig funktionieren. Und wie gesagt, für Miami gibt es noch eine Minimalchance auf die Playoffs. Für die 49ers nicht mehr. Und so könnte man eigentlich meinen, es ist eine klare Sache. Aber die 49ers haben halt eine Stärke und das ist nichtsdestotrotz Defense und vor allem die D-Line. Sie werden die Line of Scrimmage kontrollieren. Das heißt auch wieder, es wird wenig Laufspiel geben, es wird wenig Yards after Catch geben und Tua wird unter Druck stehen. Und wir haben gegen die Texans gesehen, dass das ganz, ganz schön übel ausgehen kann. Tua muss also dementsprechend ruhig spielen. Das ist Punkt 1. Tua muss ruhig in der Pocket bleiben. Er wird unter Druck stehen, er wird keine Gelegenheit haben, tiefe Shots zu nehmen und wenn die kommen, muss er sie treffen, weil da wird es nicht viele Gelegenheiten geben. Und er wird einige Sacks hinnehmen müssen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das wird passieren und da trifft tatsächlich Stärke der 49ers auf unsere Schwäche und Turnovers würden uns hier das Genick brechen. Das ist zwar... Wenn wir hier einen Phrasenschwein hätten, müsste ich reinschmeißen, wenn ich sagen würde von wegen, ja, es ist einfach, mach weniger Turnover als der Gegner. Aber so einfach ist das halt eben gegen die 49ers nicht. Vor allen Dingen, da unsere Offense dementsprechend nicht besonders gut spielt. Neben Devin Achane muss ein weiterer Receiver, und damit rede ich jetzt nicht von Malik Washington mit 56 Yards, ein verdammt gutes Spiel haben. Also es muss einen Receiver geben, der tatsächlich mindestens 70, 80 Yards und einen Touchdown macht. Das kann nicht Jonnu Smith sein. Das muss ein anderer Receiver sein. Jonnu Smith ist vor allen Dingen für die Third Downs und sowas, für die Red Zone zuständig. Aber wir brauchen einige Big Plays. Da mangelt es auch den 49ers von. Und das ist wiederum unsere Stärke. Die Defense der 49ers ist nicht besonders gut. Nicht die Defense, Entschuldigung, die O-Line in dieser Saison. Wie komme ich denn auf die Defense? Ich habe keine Ahnung. Deebo Samuel, ehemaliger Starspieler, ist absolut unproduktiv. 101 Receiving Yards in den letzten 5 Spielen. 2,8 Yards per Carry beim Laufspiel. Und wenn man überlegt, letzte Saison hatte er, oder in den letzten 3 Saisons hatte er im Schnitt 6,0 Yards per Carry. Das funktioniert also nicht. Das heißt, von wegen, man muss gucken, dass man Brock Purdy, der ein effizienter Ballverteiler ist, auch da das Leben schwer macht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der in den Brock Purdy-Hype mitsingt. Der sagt, Brock Purdy ist ein super, super toller Quarterback und tatsächlich finde ich Brock Purdy auch nicht besser als Tua. Man mag ja immer meinen, wenn man mich reden hört, dass ich ja jeden Quarterback besser als Tua finde, aber das stimmt gar nicht. Aber Brock Purdy macht in der Regel weniger Fehler. Und man muss ihn zu Fehlern zwingen. Er ist auch nicht der Spieler, der ein Spiel quasi gewinnt. Aber das haben wir ja bei Tua gesehen, das ist er auch nicht. Aber er macht wenig Fehler. Zwingen wir ihn zu Fehlern. Das heißt, unser Pass Rush ist das A und O. Ich glaube, dass wir dementsprechend vernünftig covern können. Und dass wir dann diesmal tatsächlich, es wird ein zähes Spiel, langsam aber sicher vorwärts kommen. So, so viel zum Thema Gameplan. Leider habe ich jetzt niemanden, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Ich hoffe, ihr kommt auch so damit klar, dass es so im groben Zügen das, was ich sehe, ohne genauere Informationen zu haben. Worauf sollte man bei dem Spiel besonders achten? Also eine Geschichte, natürlich muss man auf Tua achten. Tua braucht ein Bounceback, allein schon für sein Selbstbewusstsein. Nochmal, jeder Spieler, jeder Quarterback hat mal so ein Spiel. Es war ausgerechnet in einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Tua uns mit seinem fehlerlosen Spiel überhaupt bis dahin gebracht hat. Und wir haben ja schon die ganze Zeit über gesagt, wir haben eigentlich wenig Playoff-Chancen. Und jetzt wird das Team nun mal besser. Und dann reicht das, was Tua hat, halt eben nicht mehr. Und da muss man halt eben, oder der Gegner wird besser. Und da muss man halt eben sehen, was ist. Aber wir brauchen ein Bounce-Back-Spiel von Tua. Man muss gucken, wie Tua mit der Enttäuschung klarkommt. Malik Washington ist der nächste Spieler, auf den man achten sollte. Er hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er ist im Prinzip das gewesen, was wir uns von OBJ erhofft haben. Vor allen Dingen, wenn Waddle weiterhin Probleme mit seinem Knie hat, sollten wir gucken, kriegen wir Malik Washington oder wird Malik Washington ein Spieler sein, auf den wir in Zukunft setzen können. Wie gesagt, da werden wir auch in der Offseason noch drauf reden können. Chop Robinson ist ein Spieler, auf den es in jedem Falle ankommt. Er wird immer besser, immer besser. Allerdings wird er jetzt mit Trent Williams gegen einen der besten Left Tackles spielen. Trotzdem glaube ich, dass er es schaffen kann, dort Druck zu machen. Unser Druck sollte zwar mehr aus der Interior Line kommen, aber gucken wir auf Chop Robinson, der wirklich ein veritabler Passrusher geworden ist. Auf unserem Second Level haben wir Anthony Walker Jr., auf den wir achten sollten. Er wird gegen George Kittle aufpassen müssen, er wird ihn covern müssen, der nun mal ein dementsprechend gutes Target ist für Brock Purdy. Und Walker hat in den letzten Spielen nicht wirklich gut gespielt. Er hat 7 Catches bei 9 Targets erlaubt, insgesamt 66 Yards und einen Touchdown zugelassen. Das ist für einen Linebacker zu wenig. Und er muss halt eben gucken, dass er da besser wird. Aber auf ihn wird es ankommen, um halt eben George Kittle als Passoption hinauszunehmen. Und zu guter Letzt natürlich Jalen Ramsey. Ayuk ist jetzt schon lange verletzt. Deebo Samuel sieht nicht gut aus. Jetzt haben wir Jawan Jennings. Das ist eigentlich der Passcatcher, auf den man im Moment aufpassen muss. Da wird Jalen Ramsey wird den aus dem Spiel nehmen müssen und so machen wir dann San Francisco einseitig. Ja. So, und dann nehmen wir als nächstes, nachdem wir darauf geguckt haben, kommen wir zu unserer Kategorie Pick a Player. Ich werde jetzt versuchen, beide Seiten mal dementsprechend zu machen. Und dafür habe ich mir halt eben den Roster der San Francisco 49ers aufgerufen bzw. aufrufen lassen und die Frage ist, wen man da wirklich nimmt. Klar, Nick Bosa ist natürlich der Spieler, den jeder gerne hätte und wenn ich jetzt hier an der Stelle wirklich realistisch Pick-a-Player spielen würde, dann würde ich natürlich Nick Bosa nehmen. Nun muss man auch überlegen, wir sagen immer ohne Finanzen. Mit Finanzen würde ich vielleicht auf einen ehemaligen First-Round-Pick gehen, auf Yetur Gross-Matos, der, glaube ich, auch immer besser geworden ist. Das ist ein Spieler, den man nehmen kann. Und natürlich müssten wir immer wieder auf unsere O-Line gucken. Ja. Colton McKivitz könnte ein O-Liner sein. Habe ich übrigens vorhin gesagt, von wegen, dass Trent Williams bei den 49ers spielt. Was für ein Schwachsinn. Natürlich tut er das nicht. So. Dann der Safety Talanoa Hufanga, auch wenn er im Moment verletzt ist, wäre eine Möglichkeit. Doch, natürlich spielt Trent. Ich bin so verwirrt gerade. Ich sah ihn nicht bei den O-Linern und dachte schon, um Gottes Willen. Ja. Wen haben wir noch? Also ihr wisst, was ich meine. Seht es mir nach. Man kann halt eben auch alleine nicht so wirklich viel nachgucken. Das wären so die Spieler, die ich dementsprechend für uns nehmen würde. Und wen würde ich denn für die 49ers nehmen? Die 49ers, denen fehlt es tatsächlich an veritablen Pass-Catching-Optionen. Einen Tight End haben sie allerdings. Wenn ich jetzt überlege, also es gäbe zwei Möglichkeiten für sie. Das eine wäre Jalen Waddle. Das wäre die klare Option als Receiver. Oder aber sie sollten tatsächlich Devon A-Chain nehmen. Eben da Christian McCaffrey auf Injured Reserved ist, älter wird, immer wieder verletzt ist, ist er vielleicht nicht mehr der Back, der alles alleine erschultern kann. Und mit ihm tatsächlich wären sie tatsächlich eine Nummer stärker. Ja, das würde ich anstelle der 49ers nehmen. So, man sollte es nicht glauben, aber die Dolphins sind tatsächlich mit einem Punkt Favorit. Und das Over-Under liegt bei 44,5. Ich nehme tatsächlich das Under. Ich glaube, das wird so eine kleine Shitshow. Es wird ein sehr zähes Spiel mit wenig Punkten. Das kann uns aber zugutekommen. Der eine Punkt, ja, ich glaube nicht, dass wir da hoch gewinnen. Ich will unsere Chancen am Leben halten. Vom Verstand her sage ich, das Spiel verlieren wir, das Spiel ist vorbei. Die Saison ist vorbei, aber ich will die Chancen am Leben halten und deswegen sage ich, wir gewinnen mit 3. Wir schaffen das und halten unsere Playoff-Chancen noch am Leben, weil die Colts auch verlieren. Und dann würde es in den letzten beiden Spielen der Saison darauf ankommen, dass Broncos und Chargers beide Spiele verlieren und wir die beiden Spiele gewinnen und das halte ich wieder für möglich. So, jetzt habt ihr zumindest ein bisschen Futter von mir bekommen. Es tut uns allen leid, dass es nicht besser funktioniert hat. Ich sage direkt, wir wissen nicht, wie es dieses und Anfang nächsten Jahres funktioniert. Da kommen Urlaube dazwischen. Manchmal helfen uns Urlaube auch, da wieder was auf die Reihe zu kriegen. Aber natürlich auch die Feiertage, der komische, zersplitterte Spielplan. Bleibt uns gewogen. Frohes Fest, stay tuned und find's ab.